Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des BVB-Experten-Podcast. Heute seit sehr, sehr langer Zeit endlich mal wieder mit einer neuen Episode. Heute komplett alleine, denn ich möchte so ein bisschen über meine Erfahrungen im Jahr 2020 erzählen. Ja, das Jahr 2020 neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Es ist gerade bei mir 20.38 Uhr, es ist der 23. Dezember, der letzte Abend vor Heiligabend, wo dann bei vielen schon so das Jahr zu Ende ist. Viele sind jetzt nur noch bei den Familien, arbeiten gar nichts mehr. Einfach komplett alles mal so ein bisschen liegen lassen, tut auch immer sehr, sehr gut. Deswegen finde ich das jetzt einen angemessenen Zeitpunkt, mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen. So, ich habe auf Twitter nach ein paar Fragen gefragt, was euch so interessiert im Bereich Training. Also ich kann ja schon mal eins vorwegnehmen für die Leute, die mich als Persönlichkeit noch nicht so lange kennen, dass ich jetzt ja auch Trainer bin bei einer U10, bei einer verhältnismäßig ambitionierten Mannschaft hier, wo ich herkomme, aus Fürth. Da gab es ein paar interessante Fragen und es gab noch eine Frage, glaube ich, im Bereich Scouting. Um das auch noch wegzunehmen, ich mache ja noch sehr, sehr viel im Scouting. Bevor ich auf diese Fragen genauer eingehe, würde ich jetzt erstmal so ein bisschen weiter ausholen und erstmal mein Jahr 2020 aus Fußballsicht mal so ein bisschen beschreiben. Und das Jahr hat für mich begonnen noch mit Social Media Marketing und mit Dropshipping. Also ich habe Online-Shops geführt, ein bis zwei mit ein paar Kollegen zusammen. Da so ein bisschen was verkauft mit Facebook-Ads, das alles vermarktet, war alles ganz interessant, habe auch gelernt, mal so mit Steuern und sowas umzugehen, Gewerbeanmeldung, ging zwar nicht alles über mich, allerdings das alles mal so ein bisschen mitbekommen, war alles mega interessant. Das war so der eine Punkt, dann ging das so weiter mit Social Media Marketing, habe da ein, zwei Firmen betreut, war alles ganz interessant, habe allerdings relativ schnell gemerkt, so ja, okay, ich kann mich jetzt hier 8 Stunden hinsetzen. Kurzer Exkurs, 8 Stunden für die Selbstständigkeit sind übrigens zu wenig pro Tag. Gerade dann, wenn man das wirklich Vollzeit machen möchte, sollte man am Tag schon problemlos 12 Stunden reinstecken können. Um das kurz zu machen, sollte dann schon die Passion des eigenen sein und Zeit für andere Hobbys bleibt ja nicht wirklich. Also man kann, oder was heißt man kann, man sollte einen Ausgleich haben, allerdings wirklich mehreren Hobbys aktiv nachgehen wird dann schwierig. Also man braucht dann wirklich eine Sache, mit der man sich hauptsächlich am Tag beschäftigt und auf das legt man dann halt so 100% Wert. Und das muss dann halt aber auch Spaß machen, weil ansonsten hältst du das nicht aus. Das mit der Schule nebenbei war schwierig, ging allerdings immer klar. Es hat alles immer Spaß gemacht. Hab das dann auch hinbekommen, der Fokus bei Schule ist ja bei mir jetzt auch nicht so hoch, ich möchte halt mein Abitur machen, muss dieses Jahr jetzt, also ich bin jetzt in der 12. Klasse auf einer Fachoberschule, 3,0 Schnitt schaffen und damit könnte ich dann Sportwissenschaften schon studieren an einer Hochschule, also 3,0 ist deswegen relevant, dass ich noch in die 13. Klasse komme, jetzt habe ich es kurz ein bisschen verdreht, also ich muss einfach noch mein Abitur bestehen, um Sportwissenschaften zu studieren, müsste dann natürlich den Sporteignungstest schaffen, das ist jetzt allerdings bei mir kein Problem mit Training. Und dann halt die 13. Klasse brauche ich halt einen 3,0 Schnitt, um diesen zu machen, sodass ich dann auch in einer normalen Universität studieren kann. So, hat dann alles geklappt, das Jahr hinbekommen und ja, dann lief das so alles so ein bisschen hin. Ging dann los mit Jude Bellingham ungefähr, dass ich wirklich angefangen habe, im Bereich Scouting aktiv zu werden. Also ich habe natürlich nebenbei mich schon viel für Fußball fasziniert, also war ja nicht so, dass ich da gar nichts davor gemacht habe. Habe natürlich Schiedsrichter, hatte ich alles. Ich habe sehr, sehr viel Fußball geschaut, jetzt nicht so extrem, ja, sage ich jetzt mal, außerhalb oder exkontinental, wie ich es jetzt momentan mache, aber schon so mal so nach Italien reingeschaut, Frankreich etc. Mal Topspiele aus den Niederlanden, sowas halt, ne? Aber jetzt nicht irgendwie krass in extremer Häufigkeit. Also wenn dann mal halt Ajax ging, AZ gespielt hat mal vielleicht, aber das reicht dann schon. So halt schon, da habe ich so ein bisschen so reingelesen, alles cool. Und dann mit Jude Bellingham, wo der wechselt war, habe ich mich dann entschieden, mal einen Tweet zu schreiben auf Twitter. Also ich habe davor, boah, das weiß ich gar nicht mehr, das kann ich jetzt mal hier nebenbei nachschauen. Ich habe, glaube ich, mal einen Tweet geschrieben. Das war mein erster Tweet, ja, hier über Emre Can bei Borussia Dortmund. Wie er sich, also wie er das Spiel verändert hat und wieso ihn jeder liebt. Dieser Tweet hat ganze 500 Likes bekommen. Bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf, weil andere Tweets nicht immer so gut funktioniert haben. Wegen den Zahlen, also das ist immer relativ oft aufgefallen. Und da hat es dann so angefangen, dass ich dann auch noch über Bellingham dann geschrieben habe. Einen riesigen Tweet. So, ja, also hier Videoszene, das. Wo das dann wirklich professionell wurde. Um nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen. Davor hat es da zwar mit, ja, ich glaube, Kamavinga oder so habe ich auch mal einen Tweet gemacht. Allerdings war das da alles noch so semi-professionell. Und dann, wie gesagt, mit Bellingham wurde es dann immer alles so ein bisschen, sag ich jetzt mal, professioneller. Also da kamen dann Videoszenen dazu, da wurden dann Grafiken benutzt, da wurden Statistiken benutzt. Und dann habe ich halt auch mal wirklich mir ganze Spiele angeschaut. Und nicht nur YouTube-Clips zu den Spielern und ein paar Statistiken verglichen. Da habe ich dann auch wirklich mehr Auge beweisen müssen und habe Dinge vollkommen anders gesehen, um da vielleicht dann schon mal auch so ein paar Learnings mit auf den Weg zu geben, die vielleicht ganz interessant sind. Schaut wirklich ganze Spiele. Also ich habe ja das Privileg schon genossen, mit Datenbanken wie Wyscout und Instat in ganz, ganz kleinen Bereichen zusammenarbeiten zu dürfen. Und wenn man einfach nur die Clips sieht, also um vielleicht nochmal kurz zu differenzieren für die Leute, die jetzt nicht so tief in der Materie sind. Also man kann natürlich einmal die klassischen YouTube-Clips schauen, sage ich jetzt mal. Also wo halt einfach die, ja sage ich mal, most entertaining Scenes halt zusammengeschnitten sind. Also die meisten unterhaltenen, wo ein Flügelspieler halt mal einen anderen austribbelt oder so und dann ein krasses Tor schießt aus verschiedenen Spielen, gibt es. Und es gibt halt noch die Clips, wo wirklich jede Aktion aus einem Spiel drauf sind. So. Jetzt hat Wyscout meistens halt immer jede Aktion aus einem Spiel, beziehungsweise die, die halt aussagekräftig sind, aber halt auch Defensivaktionen. Also mit Defensivaktionen meine ich Anlaufen ohne direkten Ballgewinn. Also halt Dinge, die jetzt, sag ich jetzt mal, ein normaler Compilation-Ersteller jetzt nicht sofort erfassen würde. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Allerdings so Dinge wie Freilaufverhalten und so sind zwar teilweise auch bei Wyscout Instat und sowas vorhanden, allerdings nimmst du das in einem Spiel viel besser wahr. Du bekommst dann auch für das Spiel viel besseres Gefühl dafür. Also ist da jetzt so eine riesige Anspannung dabei. Da kann man dann zum Beispiel oft Urteile darüber fällen, ob das ein Spieler ist, der halt eher, sage ich jetzt mal, für sich alleine dann ein Spiel entscheiden kann. Also ist das ein Unterschiedsspieler? Nach der Definition, der vom Kollektiv komplett unabhängig ist. Um vielleicht mal aus dem aktuellen BVB-Kader mal so ein paar Beispiele zu nehmen. Ein Erling Haaland kann ohne Probleme einen Dreierpack schießen, wenn die anderen 10 Mitspieler kompletten Müll zusammenspielen. Während ein Julian Brandt zum Beispiel, wenn die anderen 10 kompletten Müll spielen, ein sehr, 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 sehr schweres Spiel haben wird. Also, so kann man zum Beispiel Dinge unterscheiden, wenn man das ganze Spiel sieht, weil das sich dann häufig, nicht immer, allerdings schon gelegentlich, dann schon eine Aussage machen lässt darüber, ob der Spieler eher Typ A oder Typ B ist. Genauso Freilaufverhalten, Defensivverhalten. Alles Dinge, die man in YouTube-Clips gar nicht bewerten kann. Was allerdings der größte Unterschied zu YouTube-Clips ist, ist einfach nur, dass du halt auch die negativen Aktionen dabei hast. Weil kein normaler Mensch schneidet in eine YouTube-Compilation, sage ich mal, Szenen mit rein, wo der Spieler die falsche Entscheidung trifft, weil diese natürlich einfach, ja, die interessieren den normalen Casual-Zuschauer nicht. Der sieht sich's an, weil er halt irgendwie coole Impressionen von Spielern bekommen haben möchte, wo alles perfekt funktioniert. Und das erfasst du dann halt auch in einem Spiel. Ich habe jetzt neulich endlich die Möglichkeit bekommen, wenn ich über YouTube-Spiele schaue, die zu beschleunigen oder wenn ich sie runterladen kann, dass man das auf zweifacher Geschwindigkeit schaut. Das dauert dann halt nur im Durchschnitt 50 Minuten und ist halt wesentlich entspannter. Einfach deswegen, weil halt einfach diese ganzen Szenen, die dich nicht interessieren, also ich rede jetzt von Player-Scouting und nicht Match-Analysis, das ist dann ja nochmal ein Unterschied. Also Match-Analyse und einzelnes Spieler-Scouting, also wenn man wirklich nur einen Spieler beobachtet, wenn man da dann auf zweifacher Geschwindigkeit steht, dann die Szenen, die einen nicht interessieren und die dann halt in zweifacher Geschwindigkeit vorbeischauen, die überspringt man halt. Allerdings ist man aufgrund der Geschwindigkeit des Spiels man immer noch fokussiert genug, um zu warten, bis der Spieler am Ball ist oder halt diesen zu beobachten, wie dieser sich gerade defensiv verhält oder Freilaufverhalten und so weiter. Weil ich habe relativ viele Spieler jetzt schon gesehen, die eigentlich einen relativ guten Ruf auf Twitter etc. haben, wo mich das Freilaufverhalten aber wirklich kirre gemacht hat. Oder die Spielintelligenz, wie lange sie teilweise brauchen, um Situationen zu erkennen. Also das kann mich zum Beispiel an Matheus Henrique erinnern. Das ist ein Spielmacher bei Grêmio, also in der brasilianischen Liga. Der ist relativ hoch, sage ich jetzt mal, im Stellenwert so auf Twitter, was so brasilianische Spieler angeht, die jetzt nicht diese klassischen Neymars, also 19 Dribbler sind, sondern schon ein bisschen gestandener. Ich finde, Matheus Henrique auch ein super Spieler, möchte jetzt gar nicht leugnen. Allerdings habe ich in den zwei Spielen, die ich von ihm gesehen habe, halt auch oft gesehen, dass er gefühlt eine halbe Ewigkeit braucht, um halt den Pass zu spielen, welcher jetzt notwendig ist in der Situation. Und dazu muss man halt jetzt auch noch in Betracht ziehen, dass die brasilianische Liga nicht sonderlich schnell ist. Also jetzt im Vergleich zu einer absoluten Top-Liga. Spieltempo, auch noch ein sehr wichtiger Faktor. Dominik Szoboszlai zum Beispiel. Ist ein Spieler, der in der österreichischen Liga zum Beispiel richtig, richtig gut aussieht, weil er die individuelle Klasse hat, um halt in einer langsameren Liga noch viel mehr zu überragen. Okay, Szoboszlai ist jetzt nicht das perfekte Beispiel. Ich würde sagen, naja, machen wir es mal mit dem Jugendbereich. Das ist zum Beispiel vielleicht ganz gut, besser. Ein Spieler kann in der U19 Bundesliga aufgrund der Schnelligkeit des Spiels zum Beispiel komplett überragen. Also ich rede da so von Spielern wie, wen gibt es denn? Ja, stellen wir uns einfach mal einen Spieler vor, der technisch perfekt ausgebildet ist. Also wo jetzt keine direkten Mangel oder sowas vorhanden sind. Der kann dann komplett abgehen, weil das Tempo des Spiels ihm zulässt, seine Fähigkeiten perfekt auszuspielen. Weil du bist nur so gut, also du kannst deine technischen Brillanzen nur so gut umsetzen, wie es dein Kopf auch zulässt. Wenn du im Kopf 5 Sekunden für die richtige Entscheidung brauchst, um dann deine Technik perfekt anzuwenden, hat dir in der Bundesliga allerdings schon dreimal sogar Patrick, nee, nicht Patrick Groß, der Herr Groß von Bremen den Ball abgenommen. Gar nichts gegen ihn übrigens. Aber nur das, um das mal ein bisschen näher darzustellen. Und anhand dieser Spieltempo-Unterscheidungen hat man schon sehr, 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 sehr oft gesehen, dass ein Spieler zum Beispiel noch nicht bereit für die Bundesliga ist, beziehungsweise jetzt für den BVB, was ich ja oft gescoutet habe, also für den BVB gescoutet habe, wo dann schon auf Twitter schreibt, ja, der spielt ja sofort Startelf, nur weil er irgendwo in irgendeiner Liga, die wesentlich langsamer ist, mit einer wesentlich geringeren Qualität, gute Scorerwerte aufzuweisen hat. Scorerwerte, auch ein gutes Ding. Wen gibt es denn? Ryan Fraser zum Beispiel ist ein gutes Beispiel von Burnoff. Individuell kein guter Spieler, hat allerdings kriminell überperformt. Einfach mit seinen Assists. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Ich schätze jetzt einfach mal, es waren 18 oder so. Ich kann mal kurz hier nebenbei nachschauen. Also Ryan Fraser ist kein schlechter Spieler. Allerdings, wenn du in der Premier League, glaube ich, 18 Assists oder so hattest, ich habe es gleich, eine Sekunde. Dann könnte man eigentlich schon fast denken, Lor, den kannst du schon fast als Weltklasse einstufen, wenn du nur auf die Statistiken schaust. Also wenn du jetzt den Namen komplett ausblendest, dann könntest du das schon fast denken. So, er hatte in der Saison 18, 19 in der Premier League 14 Assists. Ja. Und wenn du ihn dann spielen siehst, hast du gesehen, dass es eigentlich oft nur flache Flanken in die Mitte waren, wo halt oft auch noch eine gewisse Portion Glück dabei war. Oder der Pre-Assist so stark war, dass es einfach nur ein flaches in die Mitte legen ist, was dann keine speziellen individuellen Fähigkeiten gebraucht hat. Während dann ein Tor von, ich weiß es nicht, Jadon Sancho zum Beispiel, wo zuvor so viel individuelle Klasse in Sachen Technik und vor allem Spielverständnis gebraucht wurde, so einen höheren Stellenwert hat als das Tor, wo der Spieler einfach nur einen Abstauber reinhaut. Also das ist auch nochmal so ein weiter Punkt. Jetzt habe ich mich so ein bisschen in der Struktur verloren, habe jetzt schon sehr, sehr vieles vorweggenommen. Ich lasse das erstmal so stehen und würde dann nochmal zurückkommen auf meinen Jahresrückblick, wie sich das dann alles verlaufen hat. Gut. Ja, dann ging das mit Bellingham und den ganzen Tweet los. Habe dann schon gemerkt, so neben meiner Arbeit im Marketingbereich und sowas, so, ja, also irgendwie habe ich ja schon mehr Spaß, wenn ich in meinen kurzen Pausen, also ich war ja sozusagen selbstständig, also war ja nicht so, dass meine Zeit alles komplett vorgeschrieben war, von wann bis wann ich arbeite. Also ja, also jetzt vielleicht doch lieber nochmal ein Spiel schauen von Birmingham, und Birmingham hat echt schlechten Fußball gespielt. Hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht, als dann halt irgendwie an der neuen Kampagne zu arbeiten. Und da habe ich schon so gemerkt, so, dass Geld halt nicht alles ist. Also ich habe für mein Alter da eigentlich echt nicht schlecht verdient. Allerdings, wenn es dir keinen Spaß macht, dann ist das einfach nicht gesund. So, und das war eine der wichtigsten Dinge, die ich in schon so einem jungen Alter gelernt habe, auf die ich so stolz bin, weil es mir einfach so viel bringt. Also ich habe halt mittlerweile so aus der Sicht halt gar nicht mehr das Bedürfnis, oder beziehungsweise ich formuliere es anders. Ich habe schon so früh eingesehen, dass ich nicht irgendwie im Bürojob oder so arbeiten muss, wo ich vielleicht jetzt am Anfang oder IT vielleicht noch ganz gut, IT momentan auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt, zum Beispiel eine Ausbildung im IT-Bereich mache, wo ich richtig viel Geld verdiene, allerdings absolut keinen Spaß mache. Obwohl viele meiner Verwandten zum Beispiel mir sagen würden so, hey, da verdienst du gut Geld, mach das, du hast eine gute Perspektive nach oben, dass es in 10 Jahren auch noch richtig, richtig gut gefragt hast und sicheren Arbeitsplatz, alles top. Nur wenn es mir keinen Spaß macht, bringt es mir nichts. Der Fußball wiederum, das ist meine komplette Passion. Da stehe ich jeden Tag gerne um 6 Uhr auf und bin erst um 23 Uhr zu Hause. Das stört mich nicht. So, und das habe ich dann so nach und nach gemerkt und habe das dann intensiviert. Dann hat sich meine Scouting-Arbeit, wie vorhin gerade schon leicht angeklungen, verbessert. Es ging immer weiter, es wurde mehr Qualität reingepackt. Habe dann auch im Sportjournalismusbereich dann wieder was gemacht. Also ich habe vor meiner Selbstständigkeitsphase in Anführungsstrichen ja auch mal so ab und zu mal so einen Artikel geschrieben. Weiß gar nicht mal, ob ich da schon was geschrieben habe für 90 plus und sowas. Ich glaube schon fast nicht. Nee, da habe ich eigentlich nur für mich selber geschrieben, habe die dann auf Twitter geteilt. Das alles hat sich dann auch nochmal so kurz so ein bisschen dann stabilisiert. Da habe ich auch das Schreiben noch angefangen wieder. Da viel Spaß gemacht, habe dann auch im englischen Bereich viele Analysen geschrieben. Und dann hat es halt auch begonnen, dass ich angefangen habe, Spiele zu analysieren. Und Spiele analysieren und Spielerscouting ist echt interessant, weil man merkt dann erst, wie facettenreich eigentlich der Fußball ist. So, wenn ich jetzt hier wirklich komplett aushole, dann sind wir beim Podcast bei 4 Stunden mindestens. Um das mal ganz kurz, so ganz grob zu gliedern. Es gibt im Fußball nämlich 4 Phasen. Es gibt einmal, boah, jetzt hoffe ich, dass ich richtig aufzählen kann. Es gibt einmal das Defensivverhalten in der eigenen Hälfte. Es gibt das Umschaltspiel. Es gibt den Spielaufbau und es gibt das Angriffsverhalten in der gegnerischen Hälfte. So. Ja, das müsste es sein. Und das ist halt eine Sache schon mal, die ich, bevor ich mit den Spielanalysen angefangen habe, zum Beispiel noch nicht so gut verstanden hatte. Also es ist natürlich, wenn man so ein gewisses Fußballgrundwissen hat und das erzählt dir einer, denkst du, aha, ja, macht Sinn. Okay, hätte ich auch drauf kommen können. Aber das ist halt auch so eine unbewusste Kompetenz, die dir erst bewusst gemacht werden muss. Und wenn du diese, was heißt denn das jetzt hier nochmal? Also wenn du dich an diesen 4 Punkten orientierst, dann kannst du, Parameter ist das Wort, was ich gesucht habe, jawohl, mit diesen 4 Parametern kannst du halt ein Spiel viel besser analysieren, weil du kannst dann schauen, okay, jetzt hat Mannschaft A den Ball verloren, wie reagiert jetzt Mannschaft B etc. Und das sind ja die Punkte, die aus einer Spielanalyse heraus ja wirklich interessant sind. Dazu unterscheidet man dann auch sehr, sehr gut. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Tor fällt, wie ist das Tor entstanden? Ist das Tor durch ein Muster entstanden, was davor taktisch schon erkennbar war? Also war es wirklich ein Inhalt, welcher vom Trainer explizit gefordert wurde? Oder war es zum Beispiel einfach nur eine Zufallsaktion? Das passiert nämlich auch oft, weil ich stelle mir zum Beispiel Folgendes vor. Du hast ein sehr ausgeglichenes Spiel, es steht lange 0-0 und dann kassierst du 3 Tore, welche alle Zufallsprodukte sind. Also wo kein wirklicher taktischer Plan dahinter ist, welcher dich jetzt wirklich direkt ausgespielt hat. Und wenn ich dann 3-0 verliere, dann sitze ich vielleicht als, ja, sage ich jetzt mal, normaler Zuschauer, ich vor dem Bildschirm denke, boah, Mann, jetzt hat meine Mannschaft 3-0 verloren, wir sind so schlecht, Favre raus. So. Wenn du dir dann das allerdings aus der Spielanalyse-Sicht nochmal anschaust, dann wirst du relativ schnell merken, okay, gut, man kann das jetzt noch aus der Sicht sehen, ja, okay, die Mannschaft hat allerdings auch keine Tore gemacht. Ich will nur kurz meinen Punkt hier verdeutlichen, das versteht, glaube ich, jeder. Gut, jetzt hat allerdings die Defensivarbeit, die kannst du nicht kritisieren. Die hat eigentlich nach dem Muster, mit dem man sich vorbereitet hat, eigentlich kein Gegentor zugelassen. Wenn dann allerdings beim Abstoß der Torhüter den Ball nicht richtig trifft und direkt in die Füße des Gegenspielers spielt, und ein Einwurf direkt in den Mann und ein unnötiger Freischuss verursacht wird, der dann direkt versenkt wird, dann kann das Defensivaufteilungsverhalten bei Ecken zum Beispiel zwar komplett perfekt sein, allerdings wird niemand darüber reden. Es kann die Konterabsicherung perfekt funktioniert haben, da wird nie jemand darüber reden. Das ist auch so eine Sache. Konterabsicherung, ganz cooles Thema. Sowas fällt hier in einem Spiel nicht auf. wenn du das aus Konsumsicht siehst. Also wenn du Fan vom BVB bist und du schaust das Spiel aus Unterhaltungszwecken, dann wird es dich nicht interessieren, ob jetzt Lucien Favre mit zwei Sechsern in den Halbräumen eine Konterabsicherung darstellt oder ob es nur einer ist. Das fällt dir dann vielleicht auf, wenn es nur eine Konterabsicherung ist und Dortmund ein Gegentor fällt. Allerdings, wenn es zwei sind und kein Gegentor fällt, dann fällt dir das nicht auf. Das fällt dir dann allerdings in der Spielanalyse auf, wenn du ein bisschen Erfahrung mitbringst und das besser analysieren kannst. So, und das geht dann wesentlich weiter. Ich vertiefe jetzt einfach mal den Punkt Spielanalyse, weil ich gerade so schön dabei bin. Und das ist immer ein extrem spannender Punkt. Dann kann man das noch alles mit Statistiken weiter aufarbeiten. Expected Goals zum Beispiel. Boah, da könnte ich schon wieder drei Podcast-Folgen drüber machen, über diesen Wert. Also, ich habe in einem meiner letzten Podcast-Folgen mit Alex, glaube ich, gesagt, dass ich mit so wenig wie möglich mit Statistiken arbeiten möchte. Revidiere ich mittlerweile die Aussage. Meine Aussage war ja dahinter, dass ich oft finde, dass Statistiken Dinge falsch darstellen. Allerdings kann man auch Statistiken hervorragend zum einen nutzen, verwenden, wenn man sie einfach richtig einsetzt. Und Expected Goals ist leider ein Wert, welcher komplett falsch gerade auf Twitter eingesetzt wird. Das Spiel Dortmund gegen Bremen. Nach der Amtsübernahme von Edin Terzic ist das zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Gut, ich muss jetzt kurz sündigen. Wenn Alex das hört, es tut mir leid. Ich muss kurz Understat verwenden. Weil ich dann mal ganz kurz die Expected Goals nachschauen muss. Von Dortmund gegen Bremen. Jawohl. Dortmund hat einen Expected Goals Wert im Spiel gegen Bremen von 3,38 gehabt. So, dass jetzt in diesen 3,38 allerdings einmal, boah, ich weiß es gar nicht auswendig. Ich glaube, Elfmeter sind 0,75. Expected Goal und der Nachschuss von Marco Reus hatte, glaube ich, ja, sagen wir mal so, der wird wahrscheinlich auch 0,8 oder sowas gehabt haben. Ich glaube, ich habe auf Twitter den Wert einmal gesehen. Ich werde den jetzt nicht genau raussuchen, aber nur um das einmal zu verdeutlichen, das sind dann 1,5 Expected Goals Punkte. So, dann hast du die. Die stehen fest. Natürlich fällt danach ein Tor, ist ja alles schön und gut, aber die stehen schon mal fest. Wenn jetzt allerdings in der Gesamtbetrachtung du auf 1,5 Expected Goals schaust, könntest du denken, wenn du jetzt nicht weißt, dass das mit dem Elfmeter so stattgefunden hat, ja, die Mannschaft hatte vielleicht so, ja, so fünf, naja, sagen wir mal so drei bis vier lukrative Chancen, jetzt nicht aus idealer Position, allerdings schon Chancen, wo ein überragender Bundesliga-Stürmer vielleicht schon mal den einen oder anderen macht. Und dieser Wert selber wird dann komplett missverstanden oft. Weil diese 3,35 klingt jetzt so, als hätte Dortmund mindestens 3,35 Tore schießen müssen. Und Dortmund hat dann laut diesem Stat auch eine richtig gute Offensivleistung abgelegt. Das ist allerdings nicht so. Und das ist zum Beispiel ein sehr großes Problem. Oder Passstatistiken auch ein sehr großes Problem. Ein Julian Weigel wird in seiner Prime-Phase unter Thomas Tuchel, glaube ich, eine exzellente Passquote gehabt haben. Bestimmt im 96er-Bereich, kann ich mir gut vorstellen. Das Problem ist nur, ohne jetzt Julian Weigels Leistungen schlecht reden zu wollen, die waren nämlich hervorragend unter Thomas Tuchel, allerdings sind da halt auch sehr, 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 sehr viele Pässe dabei, die die Passquote hochschrauben, die halt einfach Sicherheitspässe sind, die mal Verlagerungen sind, die jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll sind, die ein normaler guter Bundesligaspieler blind mit dem schwachen Fuß rückwärts spielt, okay? Die dann halt diesen Stat hochpushen. Und immer so weiter und so fort. Dann ein ziemlich vertikal linienbrechend spielender Sechser. Boah, jetzt fällt mir gerade keiner ein aus dem Kopf. Nehmen wir mal Thiago. Okay, Thiago ist jetzt schon so Weltklasse, der lässt es dann so einfach aussehen. Aber nehmen wir mal Thiagos Spielstil, der dann auch gerne mal einen anspruchsvollen Ball... Ne, noch besseres Beispiel, Mats Hummels. Mats Hummels zum Beispiel wird wahrscheinlich für den Verteidiger eine verhältnismäßig schwache Passquote haben bei langen Bällen. So, jetzt könnte man denken, ja, Mats Hummels, lange Bälle sind nicht seine Stärke. Also wenn man jetzt einfach nur auf die Statistiken schaut. Wenn man allerdings Mats Hummels Fußballspielen sieht, dann wird man sofort sagen, Mats Hummels ist Weltklasse im Thema lange Bälle. Das ist allerdings seine langen Außenrissbälle, dass da halt vielleicht nur einer von 10 ankommt, welcher in der Statistik als erfolgreicher Pass gewertet wird und dieser dann halt Weltklasse ist und wahrscheinlich auch sehr, sehr oft ein Tor, das wird halt eben nicht erfasst. Genauso kann allerdings Mats Hummels auch einen langen Ball auf den komplett freistehenden Flügelspieler spielen. Über, ich weiß gar nicht, sind wahrscheinlich 30 Meter oder so. Ab wann ein Ball als langer Ball erfasst wird, das weiß ich gar nicht auswendig. Und der kann ankommen, der allerdings nicht anspruchsvoll ist für einen überdurchschnittlichen Bundesliga-Verteidiger, okay? Der dann allerdings als sicherer, genauer, angekommener, langer Pass gewertet wird. So, ich könnte jetzt immer noch weiterführen. Was ich damit sagen möchte ist, Statistiken sind nicht alles. Und deswegen sollte man ein Spiel auch immer schauen, wenn man es analysieren möchte. Data Analysis bezüglich Spielen finde ich teilweise komplett überbewertet. Tut mir leid, weil sie teilweise komplett falsche Dinge vermitteln. Und das ist jetzt nur so ein kleiner Auszug. Es gibt dann noch so sehr, sehr interessante Faktoren, auf die man dann schauen kann, dass man das halt verbindet mit Player Scouting zum Beispiel, habe ich vorhin schon anklingen lassen. Was ist die Wichtigkeit des Spiels? Herrscht schon Publikum komplett abgesehen, so ein gewisser Druck oder so? Das sind dann alles Dinge, die man auch sehr, sehr gut dann beachten kann. Weil, wenn man sich eben ein bisschen so mit der Geschichte um das Spiel beschäftigt. Ich habe zum Beispiel mal ein Spiel gesehen aus Südamerika, ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Da habe ich einen ganz jungen Spieler geschaut, der hat halt dann sein Debüt da gegeben, irgendwie 30 Minuten. Und ich habe halt zum Beispiel nicht gewusst, dass das sein Debüt ist und ich habe nicht gewusst, was das für ein Spiel ist. Und dann könnte man schon so direkt so zum Entschluss kommen, so, ja, der Spieler komplett überwertet, dass der da so aufgeregt ist. Wenn du halt einfach jetzt, anderes Beispiel, wenn du jetzt nicht weißt, dass es sein Debüt ist und es dann auch noch ein krasses Derby ist, sondern einfach nur seine 30. Einwechslung, obwohl er davor schon 900 Minuten Spielzeit hat, dann wäre das natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Also das sind alles so Dinge, die man dann sehr, sehr gut in Betracht ziehen kann. Gut, machen wir mal weiter. Dann habe ich so ein bisschen angefangen zu schreiben, hat sich alles entwickelt, aber dann so ab Sommer, ja, also ich will nicht sagen, dass die Luft raus war, weil das wäre schon ein bisschen traurig, wenn. Aber ich habe so gemerkt, so den ganzen Tag nur vom PC sitzen, Fußballspiele schauen und dann vielleicht mal gelegentlich was drüber schreiben, ist schon cool, ja, will ich gar nicht leugnen, aber es fehlt mir so dieser Impact. Es fehlt mir etwas zu kreieren. Und dann habe ich mich entschieden, okay, dann wirst du Trainer. Ja, das Trainerwerden war wahrscheinlich eine meiner besten Entscheidungen. Denn ich habe dadurch so extrem viel gelernt, also aus mehreren Aspekten. Also erstmal so die menschlichen Benefits dazu. Also ich habe vor allem mich dann auch wieder wie ein Mensch gefühlt. Also natürlich, gerade in Corona-Zeiten ist das sehr, sehr wichtig in Bezug auf soziale Kontakte. Also ich habe mich da zum Beispiel selber sehr, sehr stark überschätzt. Also ich habe zum Beispiel ich bin nie so ein klassischer Partygänger gewesen, der so am Wochenende halt wirklich auf seine sozialen Kontakte angewiesen war. Ich war halt, ich hätte halt so mit 15 hätte ich halt lieber ein Wochenende durchgezockt, als ich ein Wochenende durchgefeiert hätte, um das mal so zu beschreiben, obwohl ich alles andere als introvertiert bin. Während das dann Corona mich dann teilweise schon zugesetzt hat, dass ich dann so 5-6 Tage nur vom Schreibtisch saß und mich mit Podcasts mal draußen kurz bewegt habe, allerdings halt nie wirklich so einen Zeitkontakt hatte. Und da habe ich schon so gemerkt, so wieder was mit Menschen machen, das wäre schon mal wieder etwas sehr, sehr Schönes. So das so als Aspekt Nummer 1. Dann noch Charakterweiterbildung war mir auch sehr, sehr wichtig. Da ist einfach etwas extrem Förderndes ist, wenn man einfach so eine Verantwortung hat für eine Anzahl von Kindern und dann wirklich auch für den Lernprozess verantwortlich ist. Das ist echt teilweise ein krasses Gefühl. Also jetzt nicht in einer Form von Druck, aber wenn man das mal so ein bisschen so reflektiert im eigenen Kopf, so hey, am Mittwoch um 17.45 Uhr stehst du am Trainingsplatz, du bist pünktlich, du bist perfekt angezogen, weil du musst natürlich auch das Beispiel vorleben. Empfängst dann deine 13 Ambitionierten, also ich habe ja das Privileg, oder ich genieße das Privileg, jetzt ja nicht im Breitensport zu trainieren, sondern schon bei einer Mannschaft, die auch Leistungsmannschaften stellt. Jetzt ist meine Truppe noch keine Leistungsmannschaft, das ist auch vollkommen okay, weil ich in meinem ersten Jahr bin, aber wir sind bei einem Verein, welche Leistungsmannschaften stellt. Heißt, es ist dann schon mal noch so eine gewisse Grunddisziplin vorausgesetzt. Kommst da an und dann musst du dich mit den Eltern unterhalten, du musst das Training davor schon aufgebaut haben, du musst es perfekt durchgeplant haben. So, dann beim Training musst du dann auch noch die richtigen Einheiten wählen, die die Spieler besser machen, weil das ist ja auch dein Ziel. Das ist das, was der Verein von dir erwartet, wieso der Verein dir das Vertrauen gibt, wieso der Verein dir diese Stelle gibt. Und du bist dafür verantwortlich, dass die Kinder im Alter von 8 bis 9 Jahren das dann alles lernen. Da ist dann niemand, der dann sagt, okay, bei mir ist jetzt was anderes, aber um das einfach mal jetzt mal übertragen rüberzubringen, der das dann irgendwie anders macht. Wenn du es falsch machst, dann lernen die Kinder das falsch. Gut, um den Unterschied mal kurz aufzulösen. Ich habe noch Hilfe von anderen aus dem Verein geholt, weil ich eben weiß, dass ich noch keine Erfahrung habe. Und dementsprechend dann halt mir noch ein bisschen andere Einblicke und gerade erfahrungstechnische Einblicke noch gewähren lasse. Ja, und das ist so Punkt Nummer eins, und so Charakterweiterbildung, Verantwortung, Organisation etc. Allerdings auch aus fußballerischer Sicht, Alter, also das ist echt eine neue Dimension. So, jetzt betreue ich in Anführungsstrichen nur eine U10. Allerdings habe ich mich ja dann auch dementsprechend, weil ich das Beste aus meinem Job machen will, dann auch sehr viel mit Fußballlektüre dann nochmal beschäftigt. Also ich lese gerade noch nebenbei das Buch Fußball durch Fußball von Rene Maric. Wer ihn nicht kennt, Co-Trainer von Marco, oder ich weiß gar nicht, ob Co-Trainer ist oder Assistenzcoach, ich glaube Co-Trainer von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach und davor bei RB Salzburg. Was sehr interessant an ihm ist, er war früher Autor bei Spielverlagerung.com, was von Tobias Escher, einer der besten, wenn nicht sogar der beste deutsche Sportjournalist im Bereich Taktik aufgebaut wurde, mit extrem spannenden Inhalten, und hat da eigentlich so das ganze Trainerhandwerk eigentlich in einem Buch niedergeschrieben. Und Halleluja, habe ich da viel gelernt, sei es also gerade im sportwissenschaftlichen Bereich. Natürlich habe ich schon sehr, sehr schnell gemerkt, dass zum Beispiel durch Stangenlaufen einfach nur und dann ohne Gegnerdruck aufs Tor schießen jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist. Allerdings ist dann nochmal so lesen und zu verstehen, was von expliziten Erklären und vom impliziten Erklären. Und all sowas war mega interessant. Also wirklich, also ich schreibe mir dann ja immer noch Zusammenfassungen zu dem, was ich schreibe, um halt den Lerneffekt zu erhöhen. Also ich habe da teilweise für eine Seite halt teilweise 10 Minuten gebraucht, weil halt immer so viel Interessantes war, was ich markiert habe, was ich mir rausgeschrieben habe, wo ich Beispiele gesucht habe. Also das ist wirklich krass, und ich bin noch lange nicht durch. Also ich habe jetzt eine kurze Pause von dem Buch genommen, gerade jetzt mit dem Lockdown. Und dem Fakt, dass ich mich einfach mit eigenem Probieren ein bisschen weiterentwickeln möchte. Und da war so viel dabei, da werde ich dann später am Ende der Folge nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. So viel dazu. Und dann vielleicht nochmal so ein bisschen näher auf das Trainergeschäft eingehen. Verantwortung, Trainingslehre, all das. Allerdings dann einfach so das Gefühl, dann am Samstagmorgen aufzustehen. Um 7 Uhr meistens, weil wir um 9 Uhr Anschluss hatten oder haben. Und dann dahin zu fahren und dann sehen, haben die Kinder eine Entwicklung gemacht oder nicht. Wie läuft das Spiel? Das Ergebnis oft egal. Also natürlich, ich würde lügen, wenn es mich jetzt nicht interessiert, wenn wir ein Tor schießen oder nicht. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass ich, also wir spielen ja, um das mal kurz genau, näher zu erläutern, wir spielen ja in der E-Jugend. Ja, nicht mit einem klassischen Ligensystem oder so, sondern das sind dann halt immer so ausgewählte Gruppen oder sowas. Ja, und wir sind da halt mit teilweise 8-Jährigen, spielen wir halt gegen 10-Jährige. Und das ist natürlich gerade in dem Alter ein enormer physischer Unterschied, welcher sich dann halt oft im Spiel bemerkbar macht. Also das ist dann halt nicht so, dass es ein 16-Jähriger gegen 18-Jähriger, das ist ja noch was komplett anderes, weil ein 16-Jähriger kann dann sich oft trotzdem noch gegen den 18-Jährigen durchsetzen, während das bei 8 gegen 10-Jährige dann schon noch ein anderer Unterschied ist. Und wenn wir dann halt gegen eine richtig gute, sagen wir, U10-Mannschaft spielen, oder nicht richtig gute, sagen wir mal nur eine gute U10-Mannschaft, sind wir als mittlere U8-Mannschaft dann halt trotzdem am Ende so. Und halt, ne, da können wir noch so tolle Lernprinzipien auf unserem Platz umsetzen, da haben wir teilweise einfach keine Chance. So, dann kann man das natürlich noch sehr oft mit guten Ansprachen und so überbrücken. Das habe ich auch schon oft geschafft, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Dann allerdings halt zu verlieren, ist dann für mich keine Schande. Wenn wir dann 8-0 verlieren, allerdings uns oft noch gut nach vorne kombiniert haben und dann halt leider das Tor nicht machen, dann ist das für mich okay. Und das ist im E-Jugendbereich ganz, ganz wichtig. Also die Struktur des Podcasts ist so ein bisschen wild. Das tut mir auch ein bisschen leid. Allerdings möchte ich diesen Punkt auch noch ganz wichtig mit auf den Weg geben. Also gerade wenn ihr vielleicht im Jugendbereich tätig seid, hört auf die Ergebnisse zu schauen, was auf dem Spielberichtsbogen steht. Schaut bitte auf den Entwicklungssprung eurer Kinder. Es ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt muss ich ganz kurz dieses Thema beiseite legen, denn das habe ich komplett vergessen zu erwähnen. Mit Start dieses Podcasts hatte ich auch oder habe ich auch den guten Herrn Timo Lammert kennengelernt, welcher mir extrem viel geholfen hat in meiner Weiterentwicklung im Bereich Fußball. Also Timo hat dafür gesorgt, also Timo habe ich auch diesen Podcast hier betrieben oder betreibe ihn immer noch. Es hat sich halt nur lange nichts mehr ergeben, beziehungsweise immer so ein bisschen was gefehlt. Mit dem ich sehr, sehr oft telefoniert habe, der mir sehr guten Impact gegeben hat, eben auch auf das Coaching-Dasein und sowas. Also das möchte ich hier gar nicht schlecht reden, beziehungsweise nicht wertschätzen. Also Timo hat da einen sehr, sehr guten Einfluss gehabt und auch immer eine sehr gute Opposition geboten im Bereich von fußballerischen Meinungen, weil Fußball ist halt eben nicht nur schwarz und weiß, also richtig und falsch. Es gibt 500 richtige Lösungen, wo Person A sagt, dass 499 davon falsch sind, während Person C sagt, dass du davon nur 250 machen kannst, die anderen 250 allerdings sind dann schon wieder kritisch. So. Und da war Timo sehr, sehr interessant, weil er halt auch eben das richtig gute Fachwissen dafür hatte oder beziehungsweise immer noch hat. Und das möchte ich dann auch nochmal anerkennen und bin sehr, sehr froh, dass Timo mir damals geschrieben hat, dass er einen Podcast mit mir zusammen möchte und ich dementsprechend jetzt mit ihm immer noch in fleißigem Kontakt stehe und er mir diesen Inhalt vermittelt. Ja. Gut. Das Trainingsdasein gehe ich dann jetzt am Ende der Folge, wie gesagt, nochmal ein. Jetzt, wie läuft es weiter bei mir das Jahr? Das ist ja eigentlich ein Jahresrückblick. Wie geht es jetzt weiter? Ja, dann ging das mit Trainer los, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Scouting wurde dann ein bisschen vernachlässigt. Wie gesagt, Schule war dann ja auch wieder alles nach den Sommerferien. Da war so der Fokus auf Kraftsport, Schule und Training. Das hat dann auch gereicht. Nebenbei führe ich auch noch mal so eine Beziehung. Die hat oft gelitten. Also würde nicht mal gelitten sagen, um diesen kleinen Einblick zu gewähren. Wir haben das dann halt aber so gemacht, dass sie halt das ganze, meine Freundin dann das ganze Wochenende da ist, also halt Freitagabend kommt. Kleiner Funfact, ich habe Freitagabend Training und dann halt am Sonntagabend wieder geht. Kleiner Funfact, ich habe samstags ein Spiel mit meinen Kindern, danach habe ich ein Spiel als Schiedsrichter, danach spielt Dortmund, danach ist nochmal Bundesliga und internationaler Fußball und am Sonntag ist das gleiche nochmal so, nur mit dem Unterschied, dass meine kleinen Kinder nicht spielen. Schiedsrichter-Einsatz habe ich aber trotzdem. Heißt, man kann sich ausrechnen, da war immer sehr, sehr wenig Zeit. Allerdings haben wir das immer hinbekommen und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz. Zeitplan war sehr, sehr eng. Also das Scouting hat so ein bisschen gelitten. Ich habe dann halt weniger Spiele wirklich im, ja, sag ich jetzt mal, Nachhinein nochmal geschaut. Also irgendwie dann einzelnes Player-Scouting und so betrieben. War dann halt, ja, einfach nicht die Zeit dazu da. Auch nicht so wirklich das Interesse dann wirklich. Also ich habe dann halt viel live geschaut, aber nicht nachhinein. Und jetzt, als dann der Lockdown im November wieder begonnen hat, habe ich so richtig gemerkt, wie sehr mir das Training fehlt. Also ich möchte jetzt hier gar keine Depri-Szene oder sowas jetzt hier mit reinbringen. Allerdings hatte ich teilweise echt so das Gefühl, als wäre vieles nutzlos bei mir, weil halt eben dieser menschliche, soziale Kontakt gefehlt hat und der Fakt des Kreierens. Weil wenn du so einen Scouting-Bericht erstellst und ihn auf Twitter hochlädst, also ich habe da zum Beispiel hier der Scouting-Bericht zu Isak Bergmann Johannessen habe ich zum Beispiel jetzt hochgeladen aus Norwegen. Nicht aus Norwegen, aus Schweden über einen Isländer. Jetzt habe ich da das Glück gehabt, dass mich ein englischer Kollege mit einer hohen Followerzahl geretweetet hat, dass der Tweet am Ende auf 200 Likes gekommen ist. Allerdings habe ich auch neulich einen über Christian Rasmussen geschrieben, ein Talent aus der Ajax-Jugend. Der hat, glaube ich, in Anführungsstrichen nur 50 Likes oder so bekommen. Und das ist halt auch immer so ein bisschen demotivierend, weil du halt auch weißt, dass von diesen 50 Leuten, die es geliked haben, vielleicht auch nicht alle das jetzt wirklich dringend gelesen haben, denen es dann wirklich interessiert hat, wo du jetzt einen Unterschied gemacht hast. Und ohne jetzt auf die Evolutionstheorie der Menschen einzugehen und auf so viele Aspekte, das ist, dafür ist der Podcast gar nicht da, aber der Sinn eines Menschen ist ja immer noch etwas an die Gesellschaft zurückzugeben. Und es hat sich dann oft ziemlich nutzlos angefühlt, während das dann halt mit den Kindern halt oft genau diesen Punkt halt erfüllt hat. Allerdings hat auch dieser Lockdown dafür gesorgt, dass sich was in meinem Leben positiv verändert hat. Ich habe mich dann mit so viel neuen Wissen aus einer anderen Sicht, also aus Trainersicht, habe da so viele neue Dinge gelernt, auch beim Player-Scouting, auf die ich dann achte, dass ich mich noch weiter professionalisiert habe. Viel, viel mehr. Und habe deswegen dann auch die Möglichkeit bekommen, langsam mein Geld mit Player-Scouting und Match-Analysis zu verdienen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich im nächsten Jahr dann ein Praktikum bei einer Scouting-Firma beginnen darf und vielleicht, wenn alles gut läuft, am Ende des Praktikums gegebenenfalls übernommen werde und habe dann schon eine Festanstellung in dem Bereich Fußball und kann damit mein Geld verdienen und meinem absoluten Lebenstraum nachgehen. Und ohne den zweiten Lockdown, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob das so passiert wäre. Ich nehme immer alles, wie es kommt, sehr, sehr gerne. Also ich rede jetzt von Corona und sowas, weil ich immer weiß, dass sich immer was am Ende was Gutes versteckt. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, ob ohne Corona mein Fokus jetzt so auf Fußball liegen würde. Ob das alles so den Lauf genommen hätte. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube nein. Und dafür bin ich sehr dankbar. Gut, jetzt sind wir schon sehr weit. Das war so ungefähr so mein Jahr aus fußballerischer Sicht. Noch ganz kurz, was sich aus Trainersicht zum Scouting-Sicht am meisten geändert hat. Also ja, man sieht halt vieles sehr anders. Also Freilaufverhalten war dabei wirklich das Wichtigste und Mentalität. Also das waren so die zwei wichtigsten Dinge. Also wie reagiert ein Spieler nach einer vergebenen Chance? Wie hängt er sich rein? Auch Typus Unterschiedsspieler. Aber halt auch Dinge wie Aufbauspiel, wie das alles abläuft. Wie verhält sich der Spieler? Geht er lieber ein bisschen weiter raus? Spielt er linienbrechende Pässe? Habe ich davor alles so gar nicht gewusst, bin ich euch ganz ehrlich. Aber das ist alles eine separate Podcast-Folge, weil das einfach so viel anderes ist. Was mir allerdings am meisten aufgefallen ist, wo ich gemerkt habe, dass ich da eine richtige Entwicklung gemacht habe, ist, als ich in Uruguay ein Spiel geschaut habe von Manuel Ugarte. Das war Zar Phoenix gegen, ich glaube, Nacional. Wo ich einfach erkannt habe, dass halt der uruguayische Fußball halt echt nicht, also muss sagen, es war nicht direkt uruguayischer Fußball, aber es war Copa Libertadores, dass halt taktisch da halt echt Defizite da sind. Also Ugarte hat in diesem Spiel, ich weiß es gar nicht, jedenfalls glaube ich, war es auf einer Doppelsechs als ja, spielgestaltender Part gespielt, allerdings halt mit der taktischen Anweisung einfach hol dir den Ballspiel nach vorne und beweg dich, wo du willst. Und das ist halt in Europa nicht möglich und dazu so viel Zeit gehabt. Und was dann allerdings ihn trotzdem halt von den anderen Mitspielern abgehoben hat, was mir halt als Trainer sofort aufgefallen ist, weil es halt ein Coaching-Schwerpunkt war, den ich schon mitmachen durfte, ist die Dreiecksbildung im Aufbauspiel. Das wäre mir davor niemals aufgefallen. Also das extrem interessant. Ich bin gespannt, wie sich das nächstes Jahr verhält. Gut, jetzt haben wir den Punkt wirklich durch. Wir sind jetzt auch schon bei 42 Minuten. Dann würde ich jetzt noch die Fragen durchgehen, die ihr mir auf Twitter gestellt habt. Gut, eine Sekunde, ich hatte es vorhin offen, habe allerdings wegen Ryan Fraser was anderes geschaut. Gut, fangen wir an mit der ersten Frage von Eli. Was trainiert mit einer U10, was nicht unbedingt auf Taktiktraining ankommt? Okay, Frage ist jetzt grammatikalisch ein bisschen durcheinander gestellt. Übrigens, Timothy Pembele, Top-Talent von PSG, hat gerade getroffen gegen Straßburg. Taktiktraining in der U10 ist absolut unnötig. Also in der U10, absolut unnötig ist vielleicht schon ein bisschen zu weit gegriffen. Du kannst allerdings nicht von 8-jährigen Kindern erwarten, dass sie den ganzen Matchplan umsetzen. Du kannst einer U10 gewisse Leitprinzipien mit an den Tag geben, im Sinne von, hey, wir wollen hinten schnell rausspielen, wir wollen hinten flach rausspielen. Also du sagst dem Keeper, du haust den Ball unter keinen Umständen nach vorne. Du versuchst immer den risikoreichen Pass zu spielen. Und wenn du ein Tor kassierst, dann ist das halt so. Du versuchst den Ball mit dem Fuß zu spielen. Das ist zum Beispiel ein Leitprinzip, mit welchem man zum Beispiel den Spielaufbau stark beeinflusst. Also was man halt entwickeln möchte. Dann kann man auch sagen, wir wollen viele 1-gegen-1-Situationen provozieren. Gut, dass die Spieler dann damit verstehen, dass man immer breit stehen soll und dann den Spieler rausziehen soll. Soweit natürlich nicht. Das versucht man vielleicht so ein bisschen unterbewusst dann den Kindern einzufädeln. Was die Kinder dann allerdings wissen ist, okay, ich bekomme jetzt den Ball links außen, vor mir ist ein Spieler, okay, ich spiele den Ball nicht nach hinten, nein, ich versuche da jetzt vorbeizugehen. Oder sowas halt in der Richtung. Das sind dann halt auch schon Dinge, die sind dann halt elementar. Nicht elementar, das sind halt auch dann wirklich so, ja, das Weiteste im Bereich Taktik, was man gehen kann. Natürlich, also ich muss zum Beispiel gestehen, ich habe eine Art Taktikumstellung gemacht, nachdem mein Co-Trainer erkrankt ist und ich das Hauptamt sozusagen übernommen habe, habe ich auch zum Beispiel von einem 3-3 umgestellt auf ein 1-4-1. Das ist dann natürlich schon eine gewisse Veränderung für die Kinder. Allerdings war es mir halt aufgrund der Raumaufteilung wichtig, um halt gewisse Situationen mehr zu provozieren. Da komme ich dann später dazu, nochmal ein bisschen mehr im Detail. Und am Ende steht immer noch der Spaß im Vordergrund. Wenn ich die Kinder nur mit viel zu komplexen Aufgaben überhäufe, ist es erstens einmal so, dass die Spieler das gar nicht umsetzen können und dementsprechend auch von sich selber so ein bisschen enttäuscht sind und damit der Spaßfaktor runtergeht und auch die eigenen Spielerfahrungen nicht gesammelt werden können, was elementar für die Entwicklung ist. Denn ein Spieler entwickelt sich eben nur dadurch weiter, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Oh, da kann ich auch schon wieder ein Riesenthema draus machen. Ist allerdings, sprengt den Rahmen des Podcasts. Und ja, das sind halt so die Dinge. Mache ich mal weiter. Ah ja, um es dann auf den Punkt zu bringen, dann noch ganz kurz Technik, Ausbildung, dann halt eher mit Rausspielen etc., 1 gegen 1, Spielverständnis, Spaß und natürlich Team Spirit. So wurde danach noch schön als Antwort schon direkt geschrieben. Zwar nicht von mir, aber von jemand anderem. Gut, dann die nächste Frage von Nico. Gibt es einen sehr talentierten in deiner Gruppe? Ja, gibt es. Man muss ja natürlich sagen, wir sind natürlich so der, wir sind so dieser, wir sind im Verein, sind wir so diese Mannschaft. Die Spieler, die noch nicht gut genug für die Leistungsmannschaft sind, kommen zu uns. Oder die Spieler, die aus der Leistungsmannschaft geflogen sind. Wir haben da einen dabei, der ist technisch hervorragend ausgebildet, also wirklich hervorragend. Der kann dir aus 30 Metern, also wirklich 30 Metern, im Alter von 8 Jahren, den Ball perfekt in den Winkel schlänzen, was manche aus der B- und A-Jugend nicht so hinbekommen können. Er ist komplett beidfüßig, also beidfüßig im Bereich Ousmane Dembele, also den interessiert es wirklich gar nicht, ob das links oder rechts ist, der denkt da nicht drüber nach. Der dribbelt dir auch oft einen Gegner gut aus mit seiner Technik und das Problem ist, dass er halt faul ist. Er ist faul. Der ist nicht sonderlich athletisch und seine Mentalität ist, naja, sagen wir es mal so, er regt sich sehr gerne im Spiel über andere Mitspieler auf und so einer landet dann halt leider, in Anführungsstrichen, nur bei uns und nicht in einer Leistungsmannschaft. Allerdings würde ich ihn trotzdem als talentiert beschreiben, um die Frage zu beantworten. Wir haben dann noch einen anderen, der ist sehr spielintelligent, allerdings körperlich Probleme. Also der merkt man richtig, der schwebt über das Feld. Ich vergleiche ihn sehr gerne mit Rafael Guerrero. Sowas in der Richtung. Gut. Übrigens, um das vielleicht nochmal kurz hervorzuheben, also meine Kinder werden das natürlich hier nicht hören, aber ich habe auch einen Innenverteidiger, dem keinen auffällt, auch von den Eltern und von meinem Co-Trainer auch nicht so wirklich, der überragend spielt. Also wir spielen ja, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, ein 1-4-1. Also der spielt sozusagen alleine die ganze Verteidigungshälfte gegen meistens drei Spieler und der macht das hervorragend. Der hat einen perfekten Spielaufbau, der räumt alle ab. Seine Spieleröffnung ist super, das ist 1A. Und das sieht keiner. Und den würde ich trotzdem als sehr talentiert beschreiben, weil er einfach das Spiel so toll liest und die Zweikämpfe so gut führt. Machen wir weiter. Wie viele explizite Inhalte gibst du deinem Team auf dem Weg? Ja, wie viele explizite Inhalte? Also ich muss mal ganz kurz die Definition für viele mal ganz kurz. Explizite Inhalte. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau erklären soll. Ja, also explizite Inhalte ist, wenn man viel erklärt. Also wenn ich zum Beispiel meinen Spielern nur sage, hey, ihr bewegt euch so und so und so und so, das denen einfach nur mündlich erzähle, während dann implizit dann halt wirklich ist, wenn ich das denen anhand von Spielsituationen zeige, also wirklich praxisnah. So kann man das ganz gut erklären, Theorie und Praxis. Ich mache das in der U10 noch weniger, als ich es jetzt in der B- und A-Jugend natürlich machen würde. Allerdings auch so. Also ich mache das ganz gerne so, dass ich den Kindern bevor wir jetzt ein neues Themengebiet starten, also irgendwie Dribbling, 1 gegen 1 oder irgendwie sowas in der Richtung, dann so am Anfang in der ersten Einheit dann halt einmal so erkläre so, hey, mach das so und so. Und dann fangen wir mit einer Isolationsübung an, dass die Kinder halt erstmal von der unbewussten, also dass erstmal den Kindern die unbewusste Inkompetenz bewusst wird. Das ist der erste Sprung und da wird natürlich viel erklärt. Und dann wird es immer weniger, dann wird es immer weniger, dann wird es immer mehr Praxis, Praxis, Praxis und nur leichte Verbesserungen. Es ist dann auch so, wenn ich dann einen Spieler korrigiere, dass ich dann immer sehr, sehr gerne nachmache, einmal selber und dann das Kind nochmal nachmachen lasse. So. Also so wenig wie möglich einfach nur stumpf erklären. Auch im Spiel sage ich, also verbessere ich sehr, sehr selten meine Spieler, sondern ich lasse sie das einfach selber machen. Die sollen mir das danach dann selber erklären. Oder irgendwie sowas. Allerdings sage ich denen nicht einfach so, hey, mach das und das und das, weil das strengt die Kinder nur in ihre Entwicklung häufig ein. Bei der Erklärung von Dingen, um Dinge zu erlernen, ist es was anderes. Da allerdings auch schon recht wenig. Auch wenn es natürlich dann wenn ich in der B-Jugend bin, dann vielleicht bei Standards oder sowas vielleicht ein bisschen relevanter wäre. Allerdings halte ich recht wenig davon, auch wenn sie natürlich elementar ist. Man muss nur den perfekten Mix finden. Dann die Frage von Joshua Stellmach. Legst du Wert darauf, dass die Spieler auch ihren freien Geist auf dem Platz ausleben dürfen und nicht zu sehr an eine Taktik gebunden sind? Allgemein nicht nur bei den Kleinen. Finde deine Tweets übrigens sehr interessant. Man merkt, dass du Ahnung hast. Erstmal vielen Dank. Ich beantworte die Fragen einfach mal in zwei Teilen. Also einmal gebunden an meine Kinder habe ich das jetzt, glaube ich, vorhin schon ganz gut durchklingen lassen, dass ich ein paar Leitprinzipien halt habe, die ich gerne fördern möchte. Allerdings dann den Kindern jeglichen Entscheidungsspielraum lasse, sodass sie sich eben entwickeln können. Weil wenn ich ein Kind nur einschränke, indem ich sage, okay, hier, du spielst links außen, du spielst den Ball bitte immer in die Tiefe, dann lernt das Kind gar nicht selber die Entscheidung zu treffen, ob es jetzt in die Tiefe spielen soll, den Ball ablegen soll, ins Dribbling gehen soll, etc. Und ohne diese Spielerfahrungen wird das Kind später in einem komplexeren Spiel, in einem größeren Spiel, in einem schnelleren Spiel komplett überfordert sein. Weil diese Erfahrungen dann halt unterbewusst dafür sorgen, dass das Kind, also das ist dann ja immer mit Glück verbunden. Also wenn ein Spieler in die Mitte zieht und die richtige Entscheidung trifft, dann wird es ja dann häufig ja belohnt mit Klatschen und sowas. Es ist nämlich ganz wichtig, dass die richtige Entscheidung dann gelobt wird, dass das Gehirn unterbewusst merkt, ah, okay, ich habe das und das gemacht, es wurde positiv anerkannt, das kann ich wieder machen, sobald dass das Kind dann das nächste Mal unterbewusst die richtige Entscheidung schon häufig trifft. Weil, um das mal kurz in Vergleich zu ziehen, wenn ein Kind zum Beispiel in die Mitte zieht und aus einer völlig unrealistischen Situation fünfmal schießt und immer schlechte Reaktionen bekommt, wird das Kind das sechste Mal nicht nochmal schießen. Also unterbewusst. So, und das ist ganz wichtig. Also das einmal so zu untergliedern. Und deswegen lasse ich die eigentlich den kompletten freien Geist mit Leitprinzipien. Dann weiter oben. Also wenn wir dann jetzt, sagen wir jetzt mal, Herrenbereich wären. Schwierig, habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Auch wenn ich es da eigentlich ähnlich halten würde. Also es kommt natürlich darauf an, mit welcher Qualität und welchem Talent du spielst. Wenn ich jetzt Borussia Dortmund betreuen würde, würde ich das wahrscheinlich relativ viel freien Geist lassen, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Mannschaften. Also ich würde halt eine gewisse Raumaufteilung zum Beispiel zulassen, diese dann allerdings auch nicht komplett einschränken. Also wenn man zum Beispiel ein 4-3 mit zwei offensiven Achtern spielt, kann von mir aus der linke Außen auch mal gerne auf die linke Halbraumposition und der eigentliche zentrale Mittelfeldspieler auch gerne mal nach außen ziehen. Also sowas zum Beispiel würde ich den freilassen. Ich würde dann halt auch gewisse Leitprinzipien aufzeigen. Okay, Leitprinzipien ist jetzt hier nicht die richtige Vokabel. Sagen wir mal, Ideen an die Hand geben, das ist vielleicht der richtige Punkt. Ideen an die Hand geben, ganz elementarer Punkt. Dass ich zum Beispiel sage, hey, in den vergangenen Spielen hat unser Gegner diese und diese Räume zum Beispiel angeboten und hat hier Schwachstellen gezeigt. Versucht uns zum Beispiel mal in die Mitte zu ziehen und sofort den tiefen Ball an die Grundlinie zu spielen, wo der Halbraumspieler unterläuft und ihn dann flach in die Mitte auf den langen Pfosten flankt, weil der Innenverteidiger links zum Beispiel hat Probleme im Kopfballspiel. So, das ist zum Beispiel eine Idee, welche die Spieler dann im Spiel ausnutzen können. Allerdings werde ich nicht sagen, hey, mach das nur so und so und so, sondern die Spieler dürfen dann trotzdem ihre eigenen Entscheidungen treffen und sich selber ausleben. Das allerdings halt bei sehr talentierten und individuellen starken Mannschaften ist relativ vorteilhaft. Wenn du dann allerdings mit einer Mannschaft spielst, mit einer relativ niedrigen individuellen Klasse und vielleicht auch Spielintelligenz, also wenn du zum Beispiel Aufsteiger in der ersten Bundesliga spielst, ist ein komplett kreatives Angriffsspiel, sage ich jetzt mal, und ein komplett kreatives oder offenes Defensivspiel, sage ich mal, zum Beispiel nicht sonderlich förderlich. Da kommt es auf sehr, sehr gutes Coaching an. Also da ist es zum Beispiel wichtig, dass die Defensive zum Beispiel sehr kompakt ja, gestaltet ist und sehr gut organisiert ist, dass jeder seinen Job ganz genau kennt und halt keine Fragezeichen da sind. Also du könntest, um das mal vielleicht kurz in Relation zu setzen, du kannst einen Mats Hummels in der zweiten Liga, kannst du hinstellen, verteidige, einfach nur die Aufgabe verteidige, also komplett unpräzise und der macht den Job da hervorragend. Okay, gut, jetzt rede ich die zweite Bundesliga ein bisschen zu schlecht, machen wir es mal ein bisschen extremer. Kannst Mats Hummels in die Landesliga setzen. Der kann sozusagen verteidige und der kann auch dann im Sturm verteidigen und der macht das Weltklasse. Allerdings dann, wenn du einen Oberligaspieler in die Bundesliga stellst, dann möchte der schon bitte ganz genau wissen, was er macht. Ich hoffe, mein Punkt wurde gerade verständlich. Und so würde das dann wahrscheinlich auch ablaufen mit Teams oben. Da dann halt die gesunde Mischung finden, Ideen an die Hand geben und auf Leitprinzipien Wert setzen, welche diese Ideen unterstützen. Also es bringt zum Beispiel nichts, wenn mein Leitprinzip ist, wir wollen schnellen Konterfußball über die Außen spielen und dann die Idee im Spiel ist, ja, im Handballformat Powerplay um die Box zu machen und irgendwann mit einer Flanke dann vielleicht zum Tor zu kommen. Also das ist dann schon eine Frage, die sich ein Trainer davor in der Spielweise stellen muss. Gut, dann noch die letzte Frage von der unechte Terzic. Habe ich jetzt eigentlich schon in manchen Teilen so leicht beantwortet. Ich mache es nochmal kurz. Wie möchtest du spielen lassen? Worauf legst du Wert? Also auf was ich am meisten Wert lege? Boah. Spielintelligenz. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass das, was meine Kinder machen, ihre eigenen Entscheidungen sind, diese sie über individuelle Klasse in Form von Spielintelligenz treffen. Also ich möchte, dass meine Kinder zum Beispiel gerne mal einen Ball in die Tiefe spielen, weil sie eben so intelligent sind oder linienbrechende Pässe im Aufbauspiel, versuche ich halt zu fördern. Und ich bin eine Mischung aus Pressing und Ballbesitz, würde ich jetzt mal sagen. Also ich halte relativ wenig von wirklich klassischen Mourinho-Fußball, sage ich jetzt mal. Wenn man das jetzt, wie gesagt, auf meine allgemeine Fußballphilosophie und nicht auf die Fußballphilosophie in der U10 überträgt, würde ich dann wahrscheinlich, ja, so Marco Rose ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, fällt mir gerade ein. Also so ein gesunder Mix aus Dominanz und aggressivem Pressing. Aber intelligenten Pressing, glaube ich, sehr, sehr gut. Gut, jetzt habe ich auch schon eine Ewigkeit geredet und sehr, sehr viele kleine Eckthemen angestochen, so leichte Inputs gegeben. Der Podcast war ein bisschen hektisch, ein bisschen unstrukturiert, bin ich ehrlich, gebe ich zu. Allerdings glaube ich trotzdem, dass ihr sehr, sehr vieles mitnehmen konntet und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback zu dieser Folge zurückgeben könntet, was euch vielleicht gefehlt hat, was ihr euch wünscht oder was für Themen euch einfach noch interessieren würden. Denn nach dieser kleinen Pause wäre das wirklich sehr interessant, mal wieder mit euch darüber zu sprechen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche euch wirklich besinnliche Festtage. Genießt die Zeit mit der Familie. Nehmt auch mal gerne eine schöne Auszeit und gegebenenfalls auch schon einen guten Rutsch in das neue Jahr. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.